SRF 1.
SRF 1:35, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. 10.000 Menschen fliehen im Norden Syriens vor der Terrormiliz IS. Doch vor der türkischen Grenze ist Schluss für die meisten.
Die Grenze ist dicht. Es kommen nur schwerverletzte, schwerkranke, hilfsbedürftige Menschen rüber. Das sind, wenn es hochkommt, einige Dutzend am Tag.
Und dass die Grenzen der Türkei jetzt so dicht sind, sei Ungarn zu verdanken.
Wir haben als Erster gesagt, dass man den türkischen Präsidenten in unser Gebet einschließen sollte, weil er die Flüchtlinge dort in der Türkei eben versucht irgendwie zu managen.
Das sagt ein ungarischer Politiker im Tagesgespräch um 13 Uhr. Neue Bluttests für werdende Mütter in der Schweiz bieten eine Fülle an Informationen und werfen damit ethische Fragen auf. Vorwärts, aber Dali. Energieforscher machen Druck auf die Schweizer Politik.
Wenn die Politik etwas mehr Rückhalt geben würde, dann können wir sehr viel Geld sparen. Wir können sehr viel für die Umwelt tun,
sagt der frühere ETH-Professor. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Maybrit Horlacher. Sie hat die Nachrichten.
In der syrischen Region Aleppo sind Kämpfe zwischen der syrischen Armee und Rebellengruppen im Gang. Die Armee greife Versorgungswege der Rebellen an, berichtet der Fernsehsender BBC und beruft sich auf Kreise unter den Aktivisten. Es handelt sich um die schwersten Kämpfe seit dem Beginn der Waffenruhe. Nördlich von Aleppo sind Verbände der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat auf dem Vormarsch. Gegen 30.000 Menschen seien vor dem IS auf der Flucht, berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Sie fordert die Türkei auf, die Grenze für die Flüchtlinge zu öffnen. In Genf sollen heute die Gespräche für eine Friedenslösung wieder aufgenommen werden. Die Enthüllungen der sogenannten Panama Papers haben einen weiteren Rücktritt zur Folge. In Spanien gibt der Handelsminister José Manuel Soria per sofort sein Amt ab, wie er bekannt gab. Soria werden Verbindungen zu sogenannten Offshore-Unternehmen in Panama und Jersey vorgeworfen. Der 58-jährige Politiker der rechtskonservativen Regierungspartei bestreitet jegliches Fehlverhalten. Mit seinem Rücktritt wolle er aber weiteren Schaden von der Partei abwenden. In Belgien ist Verkehrsministerin Jacqueline Gallon zurückgetreten. Premierminister Charles Michel gab den Rücktritt nach der Regierungssitzung bekannt. Zuvor war ein EU-Dokument publik geworden, das schon vor Monaten auf gravierende Mängel bei den Sicherheitsmaßnahmen auf dem Brüsseler Flughafen hingewiesen hatte. Am 22. März waren dort bei einem Bombenattentat 16 Menschen getötet worden. Der Treibhausgasausstoß in der Schweiz ist zurückgegangen. Im Jahr 2014 entsprach die Menge noch 49 Millionen Tonnen Kohlendioxid, wie das Bundesamt für Umwelt BAFU mitteilt. Das seien knapp 4 Millionen Tonnen weniger als im Jahr davor. Bei den Brennstoffen ist die Abnahme laut dem BAFU vor allem auf die milderen Temperaturen während der Wintermonate zurückzuführen. Die Maßnahmen gegen die Treibhausgase müssten weiter verschärft werden, damit das Ziel einer Reduktion um 20% bis 2020 erreicht werden könne. Im Kanton Wallis tritt CVP-Staatsrat Maurice Dorne bei den Wahlen im März nächsten Jahres nicht mehr an. Dorne war 2009 in die Regierung gewählt worden. Seit 2013 leitet er das Finanzdepartement. Dorne war im Zusammenhang mit der Affäre um den Walliser Weinhändler Dominique Giraud unter Beschuss geraten. Dieser war letztes Jahr wegen Steuervergehen zu einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt worden. Dorne war vor seiner Regierungszeit Treuhänder von Giraud. Die Zürcher Staatsanwaltschaft klagt den Präsidenten der grünliberalen Partei, Nationalrat Martin Bäumle, an. Sie wirft ihm Amtsgeheimnisverletzung vor, wie die Zeitung Zürcher Oberländer berichtet. Bäumle soll als Finanzvorstand der Stadt Dübendorf einem Journalisten Betreibungsregisterauszüge einer Baufirma überlassen haben. In Basel hat zum 100. Mal die Mustermesse ihre Tore geöffnet. Bundesrat Alain Berset durchschnitt das symbolische Band und machte anschließend einen Rundgang durch die MUBA. Bis am 24. April zeigen rund 550 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. In den Halbfinals der Fußball-Champions League trifft Manchester City auf Real Madrid und Atletico Madrid auf Bayern München. Die Partien wurden am UEFA-Hauptsitz in Nyon ausgelost. Die Hinspiele finden am 26. und 27. April statt, die Rückspiele eine Woche später. Das Wetter? Am Nachmittag bleibt es meist bewölkt und gebietsweise nass. Morgen gibt es ein Gemisch aus vielen Wolken, etwas Regen und sonnigen Abschnitten. Es ist beidseits der Alpen mild bei 16 Grad.
Und hier noch eine SRF-Verkehrsinfo von 12.35 Uhr in der Region Basel. Auf der A2 Richtung Deutschland zwischen den Verzweigungen Hagnau und Gellert. Stau wegen eines Unfalls. Der mittlere Fahrstreifen ist blockiert. Bomben, Granaten, Kampfflugzeuge. Im Norden Syriens, in der Provinz Aleppo, kämpfen die syrische Armee, Rebellen und der IS gegeneinander. Dazwischen unbewaffnete Menschen. Und diese versuchen zu fliehen. Nach Angaben von Human Rights Watch sind seit 48 Stunden mindestens 30.000 Menschen auf der Flucht in Richtung Türkei. Doch dort an der türkischen Grenze werden sie offenbar nicht hineingelassen. Einige Grenzschützer hätten sogar auf die Fliehenden geschossen. Frage an den Korrespondenten der ARD in Istanbul, an Reinhard Baumgarten. Stimmt dieser Sachverhalt? Also was wissen Sie von den Ereignissen?
Ich habe mit Human Rights Watch selbst gesprochen. Ich habe die Verantwortlichen gefragt, welche Quellenlage habt ihr, auf wen bezieht ihr euch? Und die Aussage lautet, wir haben mit 10 Menschen gesprochen, die aus den Lagern geflohen sind. Wir haben mit 6 Leitern dieser betroffenen Lager gesprochen. Wir haben mit UN-Offiziellen vor Ort gesprochen und mit Mitarbeitern von Hilfsorganisationen. Und daraus ergibt sich eben dieses Bild von den 3 überrannten Lagern. Die IS-Terrormiliz hat also 3 Flüchtlingslager auf syrischem Boden mehr oder weniger überrannt und mindestens aktuell 25.000 Menschen in die Flucht gezwungen. Diese 25.000 Menschen sind jetzt auf dem Weg zur türkischen Grenze, wenn sie nicht schon angekommen sind.
Und stimmt es, dass sie offenbar nicht hereingelassen werden in die Türkei?
Also das kann ich aus eigener Anschauung auf jeden Fall bestätigen. Ich war jetzt erst wieder an der Grenze. Ich war vor Wochen an der Grenze, als eine Flüchtlingswelle von 30.000 Menschen Richtung türkischer Grenze ging. Die Grenze ist dicht. Es kommen nur Schwerverletzte, es kommen nur schwerkranke, hilfsbedürftige Menschen rüber. Das sind, wenn es hochkommt, einige Dutzend am Tag. Aber wir reden hier von bis 120.000, die Einlassbegehren in die Türkei und die Türkei lässt sie im Moment nicht rein.
Wie muss man sich denn das ganz bildlich vorstellen? Ist das ein Zaun und die Leute drängen sich an diesem Zaun oder wie sieht denn das aus?
Es ist tatsächlich so, dass die Türkei schon vor vielen Monaten angefangen hat, eine richtige Grenzbefestigungsanlage mit Mauer in der Mitte, davor Zaun, dahinter Zaun, dazwischen möglicherweise noch Wachhunde und auf jeden Fall im Abstand von einigen hundert Metern immer Grenztürme. Und jetzt in diesem betroffenen Gebiet gegenüber von Kilis, da ist es tatsächlich so, dass die Türkei Lager eingerichtet hat, Flüchtlingslager eingerichtet hat, die von türkischen NGOs betrieben werden. Und auch diese Lager sind laut Human Rights Watch mehr oder weniger schon betroffen, weil diese Terrormiliz Islamischer Staat in den vergangenen Tagen im Norden Syriens in Richtung Grenze Türkei erhebliche Geländegewinne verzeichnen konnte.
Wie groß ist denn die Gefahr für all diese Menschen, die dort an der Grenzmauer stehen, wenn sie dort bleiben, und zwar auf der syrischen Seite angesichts des IS?
Ja, sie geraten natürlich schlimmstenfalls unter den Einfluss dieser Terrormiliz Islamischer Staat. Aber wir kennen natürlich auch Berichte aus Raqqa, aus Mosul, aus Gebieten, die besetzt worden sind und beherrscht werden von der Terrormiliz Islamischer Staat. Und wir können uns ausrechnen, dass es zu erheblichen Verbrechen kommen dürfte, dass es möglicherweise zu Massenexekutionen kommen dürfte. Diese Flüchtlinge werden natürlich nicht allesamt umgebracht, aber viele Menschen laufen eben Gefahr, unter der Herrschaft dieser Terrormiliz umgebracht oder missbraucht oder versklavt zu werden.
Premier Erdogan wollte eigentlich von Anfang an eine Pufferzone einrichten zwischen Syrien und der Türkei, wo Binnenflüchtlinge, also im Land Vertriebene, leben würden. Wie weit ist er denn mit seinem Plan?
Er ist damit so weit gekommen, dass eben in diesem besagten Grenzabschnitt die Grenze komplett zu ist. Das heißt, alles, was sich nördlich von Aleppo in Richtung Türkei bewegt, findet keinen Einlass mehr. Das mag Sicherheitsgründe haben, aber es ist völkerrechtswidrig, denn die Türkei ist verpflichtet, schutzbedürftigen Menschen zu helfen. Das heißt, in dem Fall ganz konkret, die Grenze zu öffnen.
Sagt Reinhard Baumgarten von der ARD in Istanbul. Und das erwartet Sie noch im Rendezvous. Stallbesuch im Kanton Thurgau.
Da fängt es an, da kommen die Jungtiere an, werden akklimatisiert. Und da bleiben es ungefähr für 6 Wochen.
Nur geht es hier nicht um Kälber, sondern um Krevetten. Auslandschweizer, sie arbeiten in Rom oder an der sonnigen Côte d'Azur, doch wenn sie pensioniert werden, gibt's nur eine magere Rente. Milliardär Trump, Millionärin Clinton. Es braucht viel Geld, um den US-Wahlkampf zu bestreiten. Und nun haben die Amerikaner die Nase voll davon. Und dann noch zum mikroskopisch Kleinen, das Großes verraten kann über das werdende Leben, zum Bluttest für werdende Mütter in der Schweiz. Ideen haben sie viele, die Schweizer Energieforscher. Häuser, die mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen, Lastwagen, die mit Batterien betrieben werden, intelligente Stromnetze. Im Hinblick auf die Energiewende steckt die Schweiz eine ganze Stange Geld in die Energieforschung. Die Forscherinnen und Forscher sind aber trotzdem frustriert. Sie sagen, Politiker denken zu konservativ und bremsen die Neuentwicklung. Klaus Ammann.
Die Gelder für Energieforschung sind in den letzten 10 Jahren von 150 auf über 300 Millionen Franken verdoppelt worden. Über die Schweiz verteilt haben sich 8 sogenannte Kompetenzzentren für Energieforschung gebildet und seit einem Jahr laufen 2 große Nationalfondsprojekte. Das eine leitet der emeritierte ETH-Professor Hans-Rudolf Schalcher. Er verspricht sich und der Schweiz davon viel.
Einerseits werden es Konzepte sein, wie man zum Beispiel dezentrale Energieversorgung aufbauen sollte. Auf der anderen Seite sind es ganz konkrete, handfeste Technologien. Zum Beispiel ist ein neuer Transformator in Entwicklung zwischen Forschenden und der Industrie. Und da steht am Ende ein ganz konkretes Produkt.
Dank diesen neuen Produkten und Konzepten wird die Schweiz in Zukunft ohne Atomkraft und mit deutlich weniger Energie auskommen, ist Schalcher überzeugt. Dieser Wandel komme ohnehin, auch wenn die Politik zurzeit eher auf die Bremse steht und beispielsweise den Atomausstieg alles andere als forciert. Aber
wenn die Politik etwas mehr Rückhalt geben würde, oder, dann könnte diese Transformation des Energiesystems einfach beschleunigt werden. Und damit können wir sehr viel Geld sparen. Wir können sehr viel für die Umwelt tun.
Walter Steinmann, der Direktor des Bundesamtes für Energie, versteht die Ungeduld der Forschung.
Die Politik ist vielleicht in einem ersten Schritt, sagen, halt, halt. Wir erhalten das bisherige. Aber ich sehe schon auch bei unseren Politikerinnen und Politikern relativ viele, die Technologiefreaks sind, sagen, okay, versuchen wir mal etwas.
Die Forschung muss also weiter versuchen und mit einleuchtenden Resultaten Politik und Gesellschaft von der Energiewende überzeugen. Je deutlicher die Forschung dabei zeigen kann, dass neben der Umwelt auch das Portemonnaie vom Wandel profitieren würde, desto einfacher.
Klaus Ammann. SRF Verkehrsinfo von 12.43 Uhr in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen, ab dem Limmataler Kreuz bis Affoltern. Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Wer ein Leben lang arbeitet, soll auch eine anständige Altersrente bekommen. Das ist die Idee der AHV. Auch Schweizerinnen und Schweizer im Ausland können davon profitieren, wenn sie freiwillig Beiträge in die AHV einzahlen. Möglich ist es aber nur, wenn sie nicht in einem EU- oder einem EFTA-Land leben. Aber das tun die meisten Auslandschweizer. Sie können nur in die Vorsorgeeinrichtung ihres Wohnlandes einzahlen und haben damit im Alter weniger Geld. Die Auslandschweizer Organisation will das ändern. Ob es gelingt? Inlandredaktorin Nicoletta Cimino.
Kaspar Ackermann wird voraussichtlich im Jahre 2046 pensioniert, mit finanziell düsteren Aussichten.
Ah, das geht jetzt ja noch eine Weile, aber ich denke, dass meine AHV-Rente eher mager ausfallen wird.
Grund, der heute 35-jährige Entwicklungshilfespezialist hat mehrere Jahre für deutsche und französische Organisationen gearbeitet.
Beides Mal war ich schlecht bezahlt, hat Minimalbeiträge für die Sozialversicherung in diesen Ländern gegeben. Gleichzeitig habe ich jetzt in der Schweiz Beitragslücken.
Denn freiwillig ins Schweizer Rentensystem einzahlen ist für Auslandschweizerinnen und Schweizer nicht möglich, wenn sie in einem EU- oder EFTA-Land leben, erklärt Sarah Mastantuoni, Co-Direktorin der Auslandschweizer Organisation ASO.
Die freiwillige AHV wurde im Jahr 2001 revidiert und das war genau im Moment, wo man die bilateralen Abkommen mit dem EU abgemacht hat. Und der Bund und auch das Parlament haben gefunden, die freiwillige AHV sei nicht mehr personenfreizügigkeitskonform.
Die Theorie war, man bezahlt Sozialabgaben dort, wo man arbeitet und erhält dann auch von dort einmal die Altersrente. Freiwillige Beiträge in die Schweizer AHV und dann dereinst eine volle AHV-Rente seien nicht mehr möglich und auch nicht mehr nötig. Doch das bleibt für sehr viele Auslandschweizerinnen und Schweizer in EU-Ländern bloße Theorie.
Das sind zum Beispiel Hausfrauen in Italien, also Nichterwerbstätige, die nicht im italienischen Sozialsystem einzahlen können und auch nicht in der Schweiz, wenn sie in einem EU-Land leben.
Oder zum Beispiel ein Schweizer Wissenschaftler, der in den USA arbeitet, also einem Nicht-EU-Land. Er kann und wird wahrscheinlich in die freiwillige AHV einzahlen. Wechselt er dann aber für einige Zeit an eine Universität oder in ein Unternehmen in der EU, geht das nicht mehr. Und selbst wenn er in die USA zurückkehrt, bleibt ihm der Zugang zur freiwilligen AHV versperrt.
Weil eine der Voraussetzungen ist, dass man im Voraus 5 Jahre versichert gewesen ist.
Das sind nicht ein paar wenige Spezialfälle, betont ASO-Direktorin Sarah Mastantuoni. Potenziell seien alle der über 460'000 Schweizer Bürgerinnen und Bürger im EU-Ausland betroffen. Der Auslandschweizerrat, so etwas wie das Parlament der sogenannten 5. Schweiz, tagt am Wochenende in Brunnen und will dort Verbesserungsvorschläge bei der freiwilligen AHV ausarbeiten. Man müsse darüber reden, findet auch SP-Nationalrat Carlo Sommaruga. Er ist im Präsidium der parlamentarischen Gruppe Auslandschweizer. Sommaruga sagt, er verstehe, dass die Situation so nicht befriedigend sei. Allerdings könnte es schwierig werden, die aktuelle Gesetzeslage zu ändern, denn hier habe auch die EU mitzureden. Bleibt also das Fazit, wollen Auslandschweizer in der EU einmal eine anständige Altersrente, müssen sie sich wohl teuer privat versichern. Für Kaspar Ackermann nicht wirklich eine Option.
Das Problem ist halt, das Geld fehlt im Moment und somit Mitte 30 ist die Rente ja auch noch relativ weit weg. Das heißt, ich habe noch andere Prioritäten.
Der Preis dafür wird wahrscheinlich eine magere Rente sein, in 30 Jahren, beim Eintritt ins Pensionsalter.
Der Markt ist hart für die Schweizer Bauern. Wollen sie bestehen, müssen sie sich etwas einfallen lassen. Wer nichts Neues versucht, nichts wagt, hat schlechte Karten. Gewisse Bauern haben darum begonnen, Trüffel anzubauen, zum Beispiel. Andere Bauern gehen aber noch weiter und werden quasi zu Fischern. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher hat 3 besonders innovative Bauern besucht.
Zuben im Kanton Thurgau, ein Weiler auf dem Seerücken. Dort, wo früher Kühe muten, dröhnen jetzt Wasserpumpen. Im ehemaligen Kuhstall herrschen konstant 30 Grad. Denn der Geflügelbauer Simon Meyer setzt auf Krevetten. Der 31-Jährige steht vor einem Wassertank, der 6'000 Liter fasst.
Da fängt es an, da kommen die Jungtiere an, werden akklimatisiert. Und da bleiben es ungefähr für 6 Wochen. Und dann kann man es mit dem Schieber rüberlassen. Zeig es mal schnell. Schön, wie es rauscht, he?
Noch sind die Becken leer. Doch in den nächsten Tagen werden 20'000 Larven aus Florida angeliefert. Während einem halben Jahr wachsen die Tiere in den Tanks heran, bis sie 30 Gramm wiegen und dann ab Hof verkauft werden. Die Käufer aber muss er noch finden. Meyer denkt dabei auch an Gourmet-Köche.
Danach Spitzengastronomen wäre sicher ein Produkt, weil ich denke, von der Qualität her sind wir nicht vergleichbar mit allem, wo importiert wird, von der Frische her auch nicht.
Krevetten, auch Schrimps oder Garnelen genannt, haben einen schlechten Ruf. Viele Liebhaber essen sie nicht, weil oft unklar ist, ob die Tiere aus dubiosen Zuchten aus Fernost stammen, wo sie mit Antibiotika gefüttert werden, um nicht krank zu werden. Der Vorteil von Krevetten aus der Schweiz liegt auf der Hand. kurze Wege, nachhaltige Produktion und eben keine Antibiotikarückstände in den Tieren. Rückstände, die dann zu Antibiotikaresistenzen beim Konsumenten führen können. Bauer Meier züchtet seine 20.000 Krevetten ohne Antibiotika. Das garantiert er.
Der Biofilter funktioniert mit Bakterienstämmen und Bakterienstämme würden wir töten, wenn wir Antibiotika einsetzen.
Wer neue Wege beschreitet und viel Geld in neue Produktionsanlagen investiert, geht ein Risiko ein. Doch ohne diese Risikobereitschaft gehe es heute in der Landwirtschaft nicht mehr, sagt Markus Ritter, der Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes.
Ich glaube, das braucht es in der ganzen Wirtschaft, dass man wohl das Bewährte weiterpflegt, auch in der Produktion, aber es braucht auch immer wieder neue Betriebszweige, neue Möglichkeiten, wo man eben Märkte erschließt, wo man sich auch wieder weiterentwickelt mit dem Betrieb, aber auch persönlich. Und ich glaube, das ist in der Landwirtschaft nicht anders als in der übrigen Wirtschaft.
Flawil im Kanton St. Gallen. Hier beackert Milchbauer Werner Itten ein lukratives neues Geschäftsfeld. Er hat den Flachs respektive den Lein neu entdeckt. Im 15. Jahrhundert war St. Gallen die Hochburg in der Leinenproduktion. Bauer Itten macht heute aus dieser Pflanze aber keine Leintücher, sondern Leinöl.
Es ist eigentlich die Kulturpflanze, die die Stadt St. Gallen zu Wohlstand gebracht hat. Mit der Textilindustrie und allem. Ist im Zuge der Industrialisierung wie andere Ackerkulturen ein bisschen verloren gegangen da im schweizerischen Mittelland.
Pro Jahr erntet er 3 Tonnen der Leinpflanzen. Daraus werden dann 1200 Liter kaltgepresstes Öl. Wegen des hohen Anteils an Omega-3-Fettsäuren gilt Leinöl als besonders gesund. Im St. gallischen Gossau fährt Albert Forster durch seine Haselnussplantage. Um seinen Milchwirtschaftsbetrieb breiter abzustützen, baut er als erster Schweizer Bauer Haselnüsse an.
Das sind die Haselnüsse alles. Das ist ein halber Hektar, wo wir jetzt hier Haselnüsse gesetzt haben.
200 Bäume stehen hinter dem Kuhstall auf einer großen Wiese. Pro Jahr erntet er 300 Kilogramm Haselnüsse. Einen Teil verkauft er zum Essen in seinem Hofladen, den anderen Teil lässt er zu Haselnussöl pressen. Albert Forster ist ein Pionier. Seine große Haselnussplantage liefert ihm einen guten Zusatzverdienst.
Haselnüsse kennen wir von jedem Bach noch, jetzt Haselnussruten und Studen. Und wir haben von diesen kaltpressten Öl, die wir ja bis anhin selber auf dem Betrieb schon verschiedene gemacht haben, haben wir gesagt, Haselnuss ist ganz gutes Öl und wir machen uns etwas damit Haselnüsse.
Haselnüsse, Lein, Krevetten. 3 neue Betriebszweige. 54.000 Landwirtschaftsbetriebe gibt es in der Schweiz. Die meisten müssen laut dem Bauernverband innovativ sein. Aber nicht jeder ist derart risikofreudig wie etwa Simon Meier mit seiner Krevettenzucht. Sein Motto?
Umkehren, aufstehen, weitermachen, bis man, halt, bis man wirklich der Profi ist drin. Oder?
Eines, das für alle Bauern gilt, die gänzlich Neues versuchen.
Lust auf ein Nachtessen mit Hollywood-Star George Clooney und dessen Gattin Amal? Mit gut $350.000 sind sie dabei, und zwar heute Abend an einem Wahlspendenanlass für Hillary Clinton. In den USA treibt der Präsidentschaftswahlkampf immer buntere Blüten. Und schon jetzt ist klar, es wird der teuerste aller Zeiten. Doch immer mehr Amerikanerinnen und Amerikaner finden, das geht zu weit mit diesem vielen Geld. Beat Zoltermann.
One person!
One person!
One vote!
One vote!
Eine Person, eine Stimme. Rund 400 Leute haben sich vor dem US-Kongressgebäude in Washington versammelt. Sie demonstrieren die ganze Woche lang gegen das viele Geld, das die Politik beherrscht. Beim Gesetz erlassen, aber auch im Wahlkampf. Wer ins Weiße Haus will, muss kräftig die Sammelbüchse schütteln. Die 5 verbleibenden Kandidaten haben bis jetzt $600 Millionen selber gesammelt. Zusätzliche 400 Millionen steuern Wahlspendengremien die Superpacks bei. Das sind Summen, die deutlich größer sind als zur gleichen Zeit beim letzten Präsidentschaftswahlkampf. Und nun also auch noch das Clooney-Dinner. Der Hollywood-Star ist seit Jahren politisch aktiv.
It's for the government in Khartoum to stop randomly killing its own innocent men, women and children.
Hier protestiert er 2012 in Washington gegen die Gräueltaten in Südsudan. Auch sonst setzt er sich für Menschenrechte ein. George Clooney ist ein Freund von Barack Obama. Und dass er die Demokratin Hillary Clinton als die einzige vernünftige Kandidatin erachtet, hat er neulich in einem öffentlichen Brief dargelegt. Am Freitagabend gibt's jetzt ein Essen mit George und Amal Clooney. Wer mit ihnen am Ehrentisch sitzen will, muss dafür mehr als $350.000 in den Wahlkampf von Clinton buttern. Auch für amerikanische Verhältnisse eine ziemliche Stange Geld. Clintons Gegner Bernie Sanders findet deutliche Worte.
It is obscene that Secretary Clinton keeps going to big money people to fund her campaign.
Es sei obszön, dass Clinton sich von den Reichen ihren Wahlkampf finanzieren lasse, findet der Demokrat aus Vermont, der früher jahrzehntelang als Sozialist politisiert hat.
I have a lot of respect for George Clooney. He's a great actor.
Ich respektiere George Clooney und liebe dessen Filme, aber der Fall zeige, wie sehr in Washington das Geld regiere, so Sanders gegenüber dem Fernsehsender CNN.
Is dominating our political system.
Bernie Sanders hat sich auf ein Experiment eingelassen. Er hat vor, als Präsident Wahlspenden einzuschränken. Und als Kandidat geht er mit gutem Beispiel voran und nimmt als einziger nur Kleinspenden an. $27 pro Spender im Schnitt. Allein im letzten Monat kamen so sage und schreibe $44 Millionen zusammen. Im Vergleich dazu hat Clinton insgesamt aber immer noch viel mehr gesammelt. Vor allem aber hat Bernie Sanders einen Nerv getroffen. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner haben das Gefühl, dass die in Washington mehr auf ihre Geldgeber als auf die Wählerinnen und Wähler hören. Eine Studie der Elite-Universität Princeton bestätigt diese Vermutung. Der Republikaner und Milliardär Donald Trump, der seinen Wahlkampf größtenteils selber finanziert, kommt auch deswegen bei seinen weitaus weniger gut betuchten Fans gut an. Meredith McGeehy von der Organisation Campaign Legal Center lobbyiert im US-Kongress seit Jahren für ein System, das weniger kostspielige und dafür fairere Wahlen ermöglicht. Es gehe nicht so sehr um Stimmenkauf im klassischen Sinn, sagt sie.
The corruption and the corrupting system is about this preferential access that big
Es geht vielmehr um den bevorzugten Zugang zu den Politikern, den sich die großen Geldgeber erkaufen. Sie erhalten oft und schneller einen Termin, man kümmert sich um ihre Anliegen.
Get your concerns listened to and sometimes taken care of.
Money ain't speech, corporations are people.
Vor dem US-Kongress geht die Demonstration der Gegner des großen Geldes in der Politik weiter. Mit Sprechchören und Gesang und ohne George Clooney.
Der Bericht von Beat Saltermann. Die Schweiz ist im internationalen Wirtschaftsranglisten oft weit vorn zu finden. Aber punkto Produktivität überlässt die Schweiz die Spitzenplätze anderen. Und das schon seit den 80er und 90er Jahren. Das sei gefährlich, warnt zum Beispiel die OECD. Aber ist die Schweiz wirklich zu wenig produktiv? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Michael Siegenthaler hat sich intensiv mit der Arbeitsproduktivität in der Schweiz befasst. Der Ökonom von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich sagt:
Es ist irgendwie komisch, weil die Schweiz macht eigentlich vieles richtig. Wir haben ein gutes Bildungssystem, wir sind innovativ und wettbewerbsfähig, die Rahmenbedingungen stimmen. Also irgendwie ist es komisch, dass die Schweiz kein hohes Produktivitätswachstum hat.
Das Niveau der Produktivität ist zwar im internationalen Vergleich gesehen gut, aber das Wachstum der Produktivität sorgt regelmäßig für Kritik. Das kann zum Problem werden, denn macht ein Land zu wenig Fortschritte, wird es früher oder später von anderen eingeholt, ja überholt. So die Sorge der Produktivitätskritiker. ETH-Ökonom Siegenthaler ist sich aber gar nicht so sicher, wie groß das Problem tatsächlich ist. Er verweist auf die Berechnungsmethoden.
Preise zu messen ist eben besonders schwierig und gerade im Dienstleistungsbereich. Also wird ein Unternehmensberater besser oder ist er einfach nur teurer geworden? Und eigentlich, es wäre Produktivitätswachstum, wenn der Unternehmensberater besser wird, wenn seine Qualität seines Angebotes besser wird. Aber es wäre kein Produktivitätswachstum, wenn er nur teurer wird.
Punkto Messmethoden könne die Schweiz noch vom Ausland lernen und das tue sie momentan auch, sagt Siegenthaler. Claude Maurer von der Credit Suisse hingegen ist überzeugt, das Problem schlicht mit Messfehlern abzutun, greife zu kurz.
Wenn sämtliche Indikatoren seit Jahrzehnten in die gleiche Richtung weisen, dann ist das Verweisen auf Messfehler wohl das falsche Konzept.
Er plädiert entsprechend dafür, zu handeln. Die Schweiz dürfe im internationalen Wettbewerb punkto Produktivitätswachstum nicht zu stark zurückfallen. Handlungsbedarf sieht er weniger bei der exportorientierten Industrie als vielmehr im unproduktiveren Binnensektor.
Es braucht mehr Wettbewerb. Stichworte hier sind eine wettbewerbsorientiertere Landwirtschaftspolitik, aber auch Lösungen im Energie- und im Steuerbereich.
Und KOF-Ökonom Siegenthaler ergänzt:
Die Schweiz hat grundsätzlich aber wenig getan, um die Innovationstätigkeit der Firmen anzuregen. Auf das hat man eigentlich seit Jahren nicht gesetzt.
Während das Gros der Ökonomen Ideen wälzt, wie die Schweiz ihre Produktivität weiter steigern könnte, winkt Monika Büttler ab. Die St. Galler Ökonomin tut sich schwer mit der seit Jahren und Jahrzehnten wiederkehrenden Kritik an der Schweizer Produktivität. Die sei tiefer als anderswo und das sei auch gut so, sagt Büttler. Denn die tiefere Arbeitsproduktivität sei eine Folge davon, dass in der Schweiz eben auch schlecht Qualifizierte in den Arbeitsmarkt integriert seien. Es könne nun halt mal nicht jeder so effizient sein wie Tennisstar Roger Federer.
Wenn wir nur Roger Federer arbeiten ließen, dann wäre die Arbeitsproduktivität viel höher, aber es ging uns nicht besser.
In diesem Punkt stimmt ihr CS-Ökonom Claude Maurer zu.
Ich denke, eine tiefe Arbeitslosigkeit ist im Endeffekt für den Wohlstand eines Landes fast schon wichtiger als hohes Produktivitätswachstum.
Wer den Wohlstand eines Landes messen will, sollte demnach nicht nur die Arbeitsproduktivität als Maßstab nehmen. Auf der anderen Seite sollte die Schweiz Sorge tragen zu ihrer Wirtschaft, im Wissen, dass der hiesige Wohlstand nicht bis in alle Ewigkeit einfach so garantiert ist.
Evelyn Kobler. 1:1 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch auf der Flüchtlingsroute, letzte Station Ungarn, das Land, das als erstes Grenzzäune baute.
Wenn wir darüber nachdenken, was uns passiert, wenn wir an einem europäischen Flughafen die Grenze passieren wollen, dass man bis zur Unterhose sich praktisch ausziehen muss, im Vergleich dazu haben wir jetzt Hunderttausende Menschen in Europa, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, mit was für Absichten sie gekommen sind. Das wissen wir einfach nicht.
Das Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Maybrit Horlacher.
In der syrischen Region Aleppo bekämpfen sich die syrische Armee und Rebellengruppen, wie der Fernsehsender BBC berichtet. Mindestens 30.000 Menschen sind auf der Flucht in Richtung Türkei. Der Treibhausgasausstoß in der Schweiz ist 2014 zurückgegangen, um knapp 4 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr. Die Abnahme ist vor allem auch auf die milden Temperaturen während der Wintermonate zurückzuführen. In den Halbfinals der Fußball Champions League trifft Manchester City auf Real Madrid und Atletico Madrid auf Bayern München. Und die Halbfinalpaarungen in der Europa League: Donetsk gegen Sevilla und Villarreal gegen Liverpool. Die Hinspiele finden Ende April statt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.